Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
This is AFM Munich.
Solche Musik lief in den 60ern in Deutschland wahrscheinlich nur bei AFN, dem Radiosender der US-Truppen, American Forces Network. Ohne diesen Sender und ohne die Präsenz von zehntausenden US-Soldaten wäre die Geschichte der Popkultur in Deutschland wahrscheinlich ziemlich anders verlaufen. Soul, Funk, Hip-Hop, das sind alles Musiken, die zum ersten Mal im Kontext der US-Truppen hier in Deutschland zu hören waren. Bald sollen ja viele US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Über die politische Dimension wurde auch schon viel gesprochen. Wir wollen heute im Kompressor-Podcast über die popkulturelle Dimension sprechen. Und zwar zusammen mit dem Autor und Journalisten Klaus Walter. Der ist in Frankfurt groß geworden, ist schon als Kind mit den GIs, mit ihrer Musik, ihrer Präsenz in Verbindung gekommen. Und er hat auch danach den Einfluss über die Jahrzehnte hinweg verfolgt. Und für Klaus Walter ist die Musik der GIs letztlich eigentlich ein ganz wesentlicher Teil des demokratischen Einflusses der USA auf Deutschland, vor allem nach dem Krieg.
Na, wenn man es etwas pathetisch formulieren wollte, könnte man mit Klaus Thebeleit, dem Autor, sagen, sie haben den soldatischen Männerkörper von seinem Panzer befreit, indem sie ihn mit Musik gefüttert haben, mit Swing, mit Soul, mit Funk, später auch mit Hip-Hop. Und das war nach dem Nationalsozialismus und dem Krieg ein bedeutender Akt vielleicht der Zivilisierung und auch Teil der Re-Education, für die die Amis ja zuständig waren.
Das ist eine ziemlich interessante Formulierung für nicht Befreiung des soldatischen Männerkörpers. Was genau meinen Sie damit? Was wurde da befreit?
Ist leider nicht von mir. Naja, man muss sich vorstellen, die Soldaten, die deutschen Soldaten hatten einen schrecklichen Krieg hinter sich, in dem sie schreckliche Dinge getan haben, schreckliche Dinge gesehen haben. Sie hatten diesen Drill der Nazi-Zeit hinter sich, die Disziplin, die Marschmusik. Und dann kommt da diese Musik aus den USA als Gegengift quasi, so quasi Jazz und Rhythm and Blues gegen Marschmusik. Und das spürte noch nach oder das wirkte noch nach dem Krieg. Es hat sozusagen die Atmosphäre bestimmt. Und die andere Seite ist natürlich die, dass nach dem Krieg die US-Soldaten auch das Straßenbild geprägt haben. Die waren einfach da, hatten eine ganz andere Körpersprache, irgendwie lässiger, lockerer und brachten natürlich ihre Musik mit. Ein gewisser Elvis Presley war hier in Friedberg in Hessen stationiert und später kamen dann auch immer wieder schwarze GIs, die auch Musik gemacht haben, zum Beispiel Sidney Youngblood oder Terence Trent D'Arby.
Sie haben jetzt gerade schon von diesem Straßenbild gesprochen und dass die US-Soldaten da einfach präsent waren. Wie hat sich die Präsenz noch bemerkbar gemacht? Wo waren die zu hören, zu sehen?
Auf der Straße, ich kann mich sehr gut erinnern, in meiner Kindheit diese tollen Straßenkreuzer, gerne offen im Sommer. Und aus diesen Straßenkreuzern kam dann natürlich die Musik. Und es war keine Marschmusik, das war kein deutscher Schlager, sondern es war eben, ja, Jazz, Swing, Rhythm and Blues. Und natürlich waren das viele, viele Männer. Und es waren Männer im besten Mannesalter sozusagen. Die haben in der Stadt gelebt. Die hatten oft keine festen Bindungen. Und am Freitag gab es dann Geld. Das wusste man überall. Also in Frankfurt wusste man das. Oh, die GIs bekommen Geld. Und wenn der Dollar gut stand, was er damals meistens tat, dann hatten die richtig Geld und sind mit diesem Geld durch die Stadt gezogen und haben ihre Musik laufen lassen. Später haben sie dann Ghetto Blaster auf der Schulter gehabt und die Musik dröhnte dann eben da in die Straßen rein, von James Brown bis dann später Grandmaster Flash und frühe Rapper. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up.
Das hier ist James Brown. Wie wurde das denn wahrgenommen? Wie würden Sie das sagen, wenn dieser Sound durch die Stadt schallte damals?
Naja, das war natürlich auch eine sexualisierte Situation. Man muss sich vorstellen, die deutschen Männer hatten den Krieg verloren. Es gab viel Unglück, viel Elend. Und dann tönt da so ein schwarzer Mann sehr direkt und offensiv und singt über Sex und über seine Sexmaschine. Und da wird natürlich auch die Angst des weißen Mannes vor dem schwarzen Mann so ein bisschen angetriggert. Also viele Deutsche hatten ja bis zum Ende des Krieges noch nie einen schwarzen Mann gesehen. Und für viele Deutsche waren das sehr, sehr fremde Wesen. Und für viele Deutsche, die im Nationalsozialismus sozialisiert waren, spielte das natürlich auch eine Rolle, wenn eine weiße deutsche Frau mit einem schwarzen Mann sich eingelassen hat. Da fiel auch das Nazi-Wort Rassenschande. Das war so die Situation, die war sehr brisant auch. Und der Soundtrack dazu war eben die afroamerikanische Musik, Soul, R&B, Funk, später Rap.
Und diese Musik war natürlich nicht nur aus den Autos und über die Ghetto-Blaster zu hören, sondern zum Beispiel auch in den vielen amerikanischen Clubs, die es ja in Hessen gab. Was war das für eine Situation? Was lief da für Musik zum Beispiel?
Da lief auch in den meisten Clubs, also man muss sich vorstellen, die meisten Clubs waren schwarze Clubs. Es gab aber auch eben Clubs, die Freitag, Samstag schwarze Musik gespielt haben und mittwochs vielleicht Country-Musik, aber die Country-Musik war nicht so relevant für das, wovon wir hier reden. Die typischen GI-Clubs waren so, dass ein weißer Mann da nur über Kontakte reinkam. Weiße GIs sind in diese Clubs selten gegangen. Also ein weißer deutscher Mann wie ich wäre da gerne reingegangen, weil das war immer ein großes Spektakel. Ich bin damals zu der Zeit Taxi gefahren. Also ich habe als Taxifahrer gearbeitet und habe am Wochenende immer die GIs da hingefahren und auch nach Hause gefahren, auch weitere Strecken. Das war dann auch lukrativ. Und die waren toll rausgeputzt und waren in Feierlaune. Und das waren eben Orte, wo weiße Frauen und schwarze Männer sich näher gekommen sind. Und das hat natürlich, wie eben schon gesagt, den Deutschen nicht unbedingt gut gepasst. Und in Frankfurt gab es zwei wichtige Clubs, der Topper Club und der Plantation Club. Das muss man sich auch vorstellen. Plantation, die Plantage, war der Name eines schwarzen Clubs, also die Plantagen, auf denen die Sklaven gehalten wurden. Niemand hat damals daran Anstoß genommen, komischerweise. Ja, und da lief eben diese tolle Musik, also in den 80ern sowas wie Atomic Dog von George Clinton und alles super laut. Nasty Dogs.
Das sind Beats, zu denen bestimmt nicht nur Sie, sondern auch viele andere Einheimische gerne getanzt hätten. Gab es denn auch manchmal Vermischungen irgendwie zwischen den GIs und den einheimischen Clubgängern?
Nicht so wirklich, das kam erst später. Also in diese amerikanischen Clubs kam man eben nur rein, wenn man GI war oder als Frau. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch eine Diskriminierung der GIs in der Stadt. Also die hatten kaum Chancen, jetzt in eine deutsche Diskothek reinzukommen, weil dann immer befürchtet wurde, es gibt Ärger oder die machen die weißen Frauen an und solche Dinge. Und später gab es dann in Frankfurt einen Laden mit dem sprechenden Namen Funkadelic. In dem sind dann viele GIs auch gewesen, da war das Publikum gemischter und da lief dann eben auch die Musik, die man in anderen Läden damals kaum zu hören bekam. Also da in den anderen, in den weißen Läden sozusagen, lief eben Disco und so tanzbare Rockmusik und im Funkadelic eben Soul, R&B, Hip-Hop.
Und es blieb natürlich nicht dabei, dass diese Musik da in den Clubs lief, sondern ein paar Jahre später wurde das ja selbst produziert in Deutschland. Denn die US-Truppen haben ja nicht nur die Wahrnehmung der Musik geprägt, sondern den Pop-Sound in Deutschland ganz konkret.
Das ist The Power von Snap, einer der größten Hits, die aus Frankfurt jemals kamen, respektive an der Grenze zu Offenbach lag, das Studio, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Snap, der Rapper, den wir da hören, das ist Turbo B, alias Morris Butler, der war in Friedberg stationiert, 1985 bei der Army. Und nach dem Ende seines Wehrdienstes hat er dann eine Musikkarriere gemacht, die erstmal langsam anfing. Und dann wurde er eben entdeckt von den Produzenten Münzing und Ancelotti für Snap und hatte einen Welthit. Ein nicht ganz so großer Hit war Let There Be House von Desky, auch ein ehemaliger GI, der auch in der deutschen Produktion dann produziert haben, Westbam und Klaus Jankun, die später ja auch sehr erfolgreich waren. Der hat dieses Let There Be House aufgenommen. Das lief damals unter Hip House. Das war so ein kurzer Trend. Und das war auch schon ein Dancefloor-Hit, aber nicht so groß wie The Power.
Das ist ein ganz konkretes Beispiel sozusagen, wie die Präsenz der US-Soldaten die deutsche Popszene beeinflusst hat. Das klingt jetzt alles ziemlich harmonisch, aber man muss ja eigentlich auch sehen, dass es gerade in den 60ern, 70ern doch auch viele USA-Gegner auch in Deutschland gegeben hat. Linke, die den Vietnamkrieg zum Beispiel scharf verurteilt haben, die Amis galten als Imperialisten, Unterdrücker und gleichzeitig aber dann eben dieser große Einfluss von amerikanischer Musik und Popkultur auch für die 68er-Bewegung. Das klingt eigentlich ziemlich widersprüchlich, oder?
Das klingt nicht nur widersprüchlich, das ist es auch. Das hat nur funktioniert über eine ganz krasse und rabiate Abspaltung. Also die politischen Bewegungen, die Sie erwähnt haben, rund um 68, die haben das fein säuberlich getrennt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Da war ich Schüler und da war die Welt einfach aufzuteilen in gut und schlecht, in böse und gut. Das heißt, die USA in Vietnam, die haben einen dreckigen Krieg geführt, die imperialistische Weltmacht, wie Sie gesagt haben, das war die eine Seite. Und die andere Seite, das waren die guten Amerikaner, die Freaks, die Hippies, die Politleute, die gegen das Establishment demonstriert haben, die gegen den Vietnamkrieg sowieso waren. Und deren Soundtrack war damals die aktuelle Rockmusik und auch R&B, insgesamt die Protestkultur. Und das war damals, wir haben das damals so quasi eindeutig in Schwarz und Weiß aufgeteilt. Und natürlich wissen wir, dass es damals so einfach nicht gewesen ist. Aber es gab eben diese extreme Polarisierung und die auch als Generationskonflikt dann immer wieder formuliert wurde. Auch das ist ja eine falsche Verallgemeinerung. Es gab natürlich auch damals eine junge Union und es gab junge Leute wie Roland Koch hier in Hessen, der so ungefähr mein Jahrgang ist, der hat bestimmt nicht zu Jimi Hendrix getanzt. Oder Markus Söder, der Franz Josef Strauß an der Wand hängen hatte. Also so einfach war es nicht mit dem Generationskonflikt.
Kommen wir nochmal zu einer anderen Ebene, auf der die US-Soldaten natürlich auch sehr präsent waren, über die eigenen Radiosender, die sie hatten, wie zum Beispiel AFN oder BFBS. Welche Bedeutung hatten diese Sender für die Musikszenen vor Ort?
Die kann man, glaube ich, gar nicht überschätzen, die Bedeutung. Also man muss sich vorstellen, die sogenannten Popwellen, also die Dreierwellen beim öffentlich-rechtlichen Radio hier in der Gegend, SWF 3 und HR3, die fingen erst so ab Mitte der 70er an, regelmäßig zu senden. Vorher gab es im deutschen Radio nur ganz sporadisch angloamerikanische Musik zu hören. Und AFN lief rund um die Uhr, das war ein Top-40-Format. Was bedeutet, okay, Rotation von eben 40 Liedern, die den ganzen Tag gespielt werden, das klingt furchtbar. Aber es war natürlich auch eine unglaublich kreative und produktive Zeit, Ende 60, Anfang 70. Es gab Soulmusik, es gab Rockmusik und das darüber kam man in Hessen nur über AFN und in anderen Gegenden lief dann eben BFBS. Was wiederum eine ganz andere Sozialisation sozusagen bei den Hörenden produziert hat oder eine ganz andere musikalische Ausrichtung. BFBS war britisch und da lief zum Beispiel auch mehr Reggae, was im AFN überhaupt nicht vorkam. Und man könnte fast so eine kleine Landkarte zeichnen von Deutschland nach den Einflusszonen von BFBS und AFN, also die amerikanische Zone. In Frankfurt ist ja viel Dancefloor-Musik dann entstanden, das war sehr AFN beeinflusst. Und dann beispielsweise Ostwestfalen klingt komisch, da lief BFBS und von dort kommen tatsächlich prägende Figuren der sogenannten Hamburger Schule. Also ich nenne nur mal drei, vier Namen, Bernadette Hengst, Bernd Begemann, Frank Spilker, Jochen Distelmeier und die haben immer wieder betont, ja, wir haben sozusagen unsere musikalische Erziehung von BFBS bekommen. Da hat der große John Peel als DJ gearbeitet und das kann man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, den Einfluss dieser Radiostationen. Die haben uns wirklich auch zivilisiert.
Der Autor, Journalist und Radio-DJ Klaus Walter war das zu dem großen Einfluss der US-Truppen auf die deutsche Popkultur. Außerdem sprechen wir heute ganz neu im Kompressor-Podcast über China und Hollywood. Der neue Disney-Blockbuster Mulan, der erzählt ja eine chinesische Geschichte, der wurde auch in China gedreht. Und Kritiker sehen da eine zu enge, zu unkritische Zusammenarbeit zwischen Hollywood und chinesischen Behörden. Es gibt auch immer mehr Menschen, vor allem aus dem asiatischen Raum, die fordern sogar einen Boykott von Mulan. Wie genau diese Kritik aussieht und wie auch die Verbindung von China und Hollywood aussieht, hören Sie hier im Gespräch mit unserem China-Korrespondenten im Kompressor-Podcast.